Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Und los geht die wilde Fahrt vor dem letzten Spiel der Saison. 22/23, das hier ist Fußball MML Daily. Wir haben Freitag, den 9. Juni. Ich bin Mike Nöcker und begrüße, wie immer an dieser Stelle, Lena Kassel.
Tachchen.
Tachchen. Wie Kuckuck. Geht's denn?
Kuckuck.
Kuckuck.
Kuckuck. Auch eine schöne Begrüßung. Sollten wir auch mal etablieren hier. Einfach mal Kuckuck. Du, mir geht's sehr gut. Sehr gut. Der Sommer ist in der Stadt. Ja, über 30 Grad. Die langen weißen Beine sind wieder zu sehen. Man schwitzt und man kann ohne schlechtes Gewissen schon um 12 Uhr Aperol trinken. Also ich würde sagen, es ist die Zeit, in der ich Mensch bin.
Ganz kurz, war das im Winter bei dir anders?
Da habe ich Glühwein getrunken.
Ah, okay.
Ohne schlechtes Gewissen ab 12.
Okay.
MML International.
Samstagabend ist es soweit. Das Champions-League-Finale steht an. Manchester City trifft auf Inter Mailand. Um 21 Uhr ist im Atatürk Olympiastadion in Istanbul Anpfiff. Übertragen wird die Partie im ZDF und bei DAZN. Die Citizens treten dabei als Favorit auf. Gewinnt City das Spiel am Samstagabend, machen die Sky Blues das Triple perfekt. Doch darüber hinaus steht für die Guardiola-Elf deutlich mehr auf dem Spiel. Seitdem Guardiola 2016 ja das Traineramt in Manchester übernommen hat, wurden über 1 Milliarde Euro an Ablösesummen für neue Spieler ausgegeben und 4 englische Meisterschaften gefeiert. Der Henkelpott fehlt allerdings noch im Trophäenschrank. Will Guardiola seine Amtszeit vergolden, ist ein Finalsieg am Samstag Pflicht.
Die Interisti hingegen konnte bereits 3-mal den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League gewinnen. Dennoch gilt Inter als klarer Underdog, man könnte auch krasser Außenseiter sagen. Überhaupt stehen sie überraschend im Finale der Königsklasse. Dabei hatten sie auch das Glück eines vermeintlich schwächeren Turnierbaums auf ihrer Seite. Die Nerazzurri wurde in dieser Saison, hier wird aber auch mit italienischen Begriffen um sich geworfen, also die Nerazzurri wurde in dieser Saison Dritter der Serie A und gewann den italienischen Pokal. So, die Rollen sind klar verteilt. Wie viel traust du Inter gegen die aktuell wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt zu?
Also eigentlich fragt man sich ja nach den beeindruckenden Vorstellungen im Viertelfinale gegen Bayern München und auch im Halbfinalrückspiel gegen Real Madrid, was da bei City denn noch schief gehen soll jetzt in diesem Finale. Also es war ja nicht weniger als eine Machtdemonstration gegen Real, gerade ja im Rückspiel. Und da hat man ja eigentlich gedacht, ey, Real Madrid ist ja eigentlich ja so gefürchtet in den K.O.-Spielen, ob ihrer Siegermentalität. Da hat City wirklich mal Real ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Aber ein Endspiel gegen eine italienische Mannschaft ist nicht die leichteste Aufgabe. Inter hat nämlich eine richtig starke Mannschaft und auch eine sehr erfahrene Mannschaft. Mit Acerbi als Abwehrchef, Edin Dzeko, mit Lukaku, mit Mkhitaryan, mit Çalhanoğlu. Dazu haben sie noch die technisch und spielstarken Barella und Lautaro Martinez, der und das vergisst man so ein bisschen hinter den ganzen Toren von Osimhen. Er hat auch schon 21 Tore in der Serie A in dieser Saison erzielt. Und dann gibt es ja auch noch den schnellen Dumfries auf Außen. Also sie haben die Waffen, jeder Mannschaft weh zu tun, weil es ein sehr ausbalancierter Kader ist. Ich würde an Inzaghis Stelle übrigens auf die Doppelspitze Lukaku und Martinez in der Offensive setzen, nicht wie jüngst auf Dzeko und Martinez, also Big Rome und El Toro, wie Lukaku und Martinez ja genannt werden, sind zusammen, gerade weil sie so unterschiedlich sind, unfassbar schlecht auszurechnen. Und ich glaube, das könnte in der Offensive auf Interseiten wirklich Gold wert sein. Und dann sind wir bei der Defensive, ja eigentlich das Prunkstück von Inter Mailand. Es ist unheimlich schwer, gegen Inter ein Tor zu schießen. Also André Onana, der Torhüter, ist der statistisch beste Torhüter in der aktuellen Champions-League-Saison. In 12 Spielen schon 8-0 gespielt. Keiner ist besser. Und auch die Fünferkette steht gegen den Ball sehr, sehr kompakt. Also Inter wird City keine Tiefe anbieten. Das ist ja aber allen voran die Stärke von Haaland, wenn er den Rasen vor sich hat und seine Dynamik auspacken kann. Und ich glaube, es wird daher weniger ein Erling-Haaland-Spiel, sondern mehr ein Bernardo Silva, ein Kevin De Bruyne-Spiel. Weil City wird kreative Lösungen auf engstem Raum finden müssen. Ich glaube, wenn es bis zur Halbzeit beim 0-0 bleibt, kann es ein Spiel in Richtung Verlängerung geben. Wenn City aber ein frühes Tor macht, muss Inter hinten aufmachen, mehr Risiko gehen und dann wird, glaube ich, auch die Kompaktheit darunter leiden und City wird das dann gnadenlos ausnutzen und auch hochgewinnen. Und man darf ja nicht vergessen, beim Champions-League-Finale 2021 war City ja auch haushoher Favorit und am Ende hat ein sehr minimalistisches Chelsea mit dem Tor von Kai Havertz schlussendlich doch gewonnen und ich halte das Szenario auch diesmal nicht für gänzlich ausgeschlossen. Aber auch da eine kleine Einordnung. Die City-Mannschaft heute ist eine komplett andere als 2019. Und auch ein Pep Guardiola ist ein komplett anderer Trainer. Er ist viel reifer geworden. Keine Experimente mehr, wie eben im Jahr 2021, wo er ja in diesem wichtigen Endspiel so komische Sachen gemacht hat. Sondern jetzt sind wirklich Automatismen in Perfektion zu sehen. Da referiere ich wirklich nochmal auf die erste Halbzeit gegen Real. Das war, glaube ich, für mich die beste Halbzeit in dieser Saison überhaupt im internationalen Fußball. Und die City-Mannschaft jetzt ist auch gerade physisch viel, viel stärker als noch in den letzten Jahren. Das hätte man so von einem Guardiola-Team auch nicht erwartet. Und das sowohl vorne mit Haaland, aber auch hinten mit diesen vier Ochsen rund um Ruben Dias, Stones, Walker, Akanji. Ich glaube, es wird ein richtig unterhaltsames Spiel mit einem knappen 2-1-Sieg für City. Und das Atatürk-Stadion, das kann ja ohnehin Fußballwahnsinn, ist ja erstmals seit 2005 wieder Austragungsort des Finals. Und damals, man erinnert sich, kam es ja zu einem der spektakulärsten Endspiele in der Europapokalgeschichte, als nämlich der FC Liverpool nach einem 0-3 zur Halbzeit das Spiel noch drehte und schließlich erst im Elfmeterschießen den Titel gegen den AC Milan erringen konnte. Also ich glaube, wir dürfen uns auf einen fantastischen Fußballabend freuen. So viel ist sicher und ich habe richtig Bock auf dieses Spiel.
Hast du eigentlich auch den Zwiespalt, dass man auf der einen Seite natürlich sich ins Fäustchen lacht, wenn City mit den, du hast eben gesagt, 1 Milliarde an Ablösesummen, die sie bezahlt haben, schon wieder nicht die Champions League gewinnen. Auf der anderen Seite würde man es Pep Guardiola aber so unbedingt wirklich gönnen.
Naja, ich stehe ja nicht so auf Guardiola. Und ich habe da leider überhaupt gar kein romantisches Fußballherz, was ihn betrifft. Ich halte ihn für einen ziemlichen Freak. Und von daher ist er mir eigentlich relativ egal. Und ich fände es natürlich die wesentlich romantischere Geschichte, wenn der Underdog Inter Mailand mit ja eigentlich einem sehr alten Kader und wenig Milliarden Euro in Ablösesummen transferierend dann die Champions League holt. Weil das hätte, glaube ich, keiner gedacht. Und es wäre so ein bisschen nach dem beeindruckenden SSC-Neapel-Sieg in der Meisterschaft auch noch das Sahnehäubchen für den italienischen Fußball. Und da würde sich mein Herz, glaube ich, wesentlich mehr drüber freuen.
Pep Guardiola ist ein Freak. Zuerst gehört von Lena Kassel bei Fußball MML.
Die MML-Gerüchteküche.
Nach Informationen der Sportbild möchte der FC Augsburg gerne Bayern-Juwel Mathys Tel ausleihen. Hintergrund ist, dass der FCA in diesem Sommer Mergin Berisha verkaufen könnte. Tel wäre dann der potenzielle Ersatzmann. Die Fuggerstädter locken Tel dabei mit einer Aussicht auf mehr Spielzeit. Bei den Bayern kam der 18-Jährige bislang nur zu einem Startelf-Einsatz. Und natürlich zu ein paar Einwechslungen. Tel wechselte ja im letzten Sommer mit vielen Vorschusslorbeeren für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister.
Nur kurz, ich habe da harte Ricardo Pepi-Vibes, wenn Tel zum FC Augsburg wechselt. Ich fände es spannender, wenn Tel zu Werder Bremen gehen würde. Wenn Füllkrug weg ist, wäre das, glaube ich, mit dem ja doch fußballbejahenden Ansatz von Ole Werner, der auch mit sehr vielen jungen Spielern ja agiert bei Werder, eine richtig spannende Konstellation. Also wenn ich Mathys Tel wäre, würde ich Augsburg ein No geben und eventuell Werder Bremen ein großes Yes.
Aber wir sind uns einig, dass er auf jeden Fall sich ausleihen lassen sollte.
Ja, ich glaube, also es hängt natürlich stark davon ab, wen die Bayern jetzt holen. Aber natürlich würde dann, glaube ich, in der Rangfolge Choupo-Moting der Ersatzneuner sein. Und dann wäre er vermutlich eher Nummer 3. Und dann sollte er gerade in seinem jungen Alter jetzt zusehen, dass er endlich ans Spielen kommt, ne?
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix Live-Event happening May 5th. hosted by Kevin Hart. The 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Wie der Kicker berichtet, steht Stuttgart-Keeper Florian Müller kurz vor einem Wechsel zum SC Freiburg. Im Sommer 2021 wechselte Müller für 5 Millionen Euro aus Mainz nach Stuttgart. In dieser Saison wurde er aber von der eigentlichen Nummer 2 Fabian Bredlow aus dem VfB-Tor verdrängt. Nun könnte also der Wechsel nach Freiburg erfolgen. Bereits im Sommer 2020 stand Müller als Leihspieler von Mainz 05 für ein Jahr im Freiburger Kasten. Durch den Verkauf von Marc Flecken zu Brentford herrscht beim Sportclub auf der Torhüterposition Bedarf. Allerdings müsste sich Müller wohl auch im Breisgau hinten anstellen. Der Verein verkündete bereits, dass man mit Torwarttalent Noah Atubolu als Nummer 1 in die Saison gehen möchte.
Dann Deals.
Wir haben im Moment eine ganz gute Quote. Gerüchte, die wir in unserer Gerüchteküche verbreiteten, landen oftmals später in der Kategorie Done Deals. So auch in diesem Fall. Der Wechsel von Alex McAllister von Brighton zum FC Liverpool ist mittlerweile perfekt und offiziell vermeldet. Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll McAllister die Reds 40 Millionen Euro kosten. Der Argentinier erhält beim FC Liverpool die Rückennummer 10 und einen Vertrag bis 2028.
Weiber, immer Weiber.
Der Fußball der Frauen befindet sich weiter im Hype. Das zeigen auch die Zahlen, denn die Frauen-Bundesliga hat ihren Zuschauerschnitt im Vergleich zur Vorsaison verdreifacht. Das teilte der DFB dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit. Knapp 360.000 Fans schauten sich die Spiele der Frauen-Bundesliga vor Ort im Stadion an. Das entspricht einem Schnitt von 2.723 Zuschauern pro Ligaspiel. Eintracht Frankfurt, der VfR Wolfsburg und der 1. FC Köln sind dabei die drei Clubs, die die meisten Fans ins Stadion lockten. Alleine am 18. Spieltag bei der Begegnung zwischen Köln und der Eintracht gingen etwa 38.000 Fans ins Stadion. Das ist bisheriger Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga.
Die Lage der Liga.
Die DFL hat seine Geschäftsführung neu besetzt. Die interimsweise vorgesehene Doppelspitze um Oliver Lecky und Axel Hellmann wird, wie unlängst geplant, Ende diesen Monats abgelöst. Interessant ist, dass die DFL die Konstellation einer Doppelspitze behalten wird.
Denn mit Marc Lenz und Steffen Merkel übernehmen zwei bereits bestehende Mitarbeiter der DFL die Geschäftsführung. DFL-Aufsichtsrat Hans-Joachim Watzke, der die Entscheidung gestern bekannt gab, erklärte die Entscheidung für Lenz und Merkel wie folgt. Zitat: Sie genießen innerhalb der Organisation und bei den Clubs höchste Anerkennung. Sie sind mit allen Themen und Zukunftsprojekten der DFL-Gruppe vertraut, waren bereits Bestandteil der Führungsebene und sind bestens vernetzt. So, mit Merkel an der Spitze kann es doch nur nach oben gehen. Oder was sagt unser Mike aus der Jungen Union Gütersloh dazu?
Sehr witzig, sehr schön. Ja, und dass der Lenz heißt und nicht Lanz, ne? Oder Merz oder so, das wäre dann noch viel, viel lustiger. Fakt ist aber bei allem, also ich glaube, dass man sich bei der DFL schon sehr, sehr sicher sein muss, dass man mit Lenz und Merkel auf das richtige Duo setzt, denn die Aufgaben, die auf diese beiden kommen werden, sind sehr, sehr groß. Wir haben die Investorengeschichte erlebt, die gescheiterte. Es ist relativ viel Bedarf, was Investitionen und Ähnliches, der Blick in die Zukunft, die neue Ausschreibung, die Ende des Jahres beginnt, angeht. Also einiges zu tun. Die Liga ist sich darüber im Klaren, dass sie einiges tun muss, dass sie vor großen Herausforderungen steht. Stichwort mögliche Ausfälle von bereits zugesagten Geldern aus dem aktuellen Vermarktungsdeal. Also einiges an wirklich großen Zukunftsthemen, die auf die beiden zukommen. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass man sehr gewissenhaft bei der DFL entschieden hat und mit Marc Lenz und Steffen Merkel offensichtlich die Zukunft des deutschen Fußballs gefunden hat. Merkel ist die Zukunft. Wer hätte sich das nochmal in Deutschland getraut zu sagen?
Nüchterne Analysen sind auf jeden Fall sicher. Der eine hat bei McKinsey gearbeitet, der andere bei der Boston Consulting. Also da können wir uns sicher sein, dass die beiden Jungs da sehr nüchtern an die Sache herangehen. Und ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, dass es jetzt eine interne Lösung doch wird, weil man ja eigentlich so Ziele wie die Digitalisierung und die internationale Vermarktung und so weiter ja die letzten Jahre vollends verpasst hat. Und dass man dann doch auf eine interne Lösung zurückgreift, halte ich zumindest für etwas komisch, weil ich glaube, ein bisschen neuere, innovativere Sicht und Gedanken von außen hätte der DFL sicherlich auch gut zu Gesicht gestanden. Aber egal, wenn es schief läuft, können wir jetzt endlich immerhin wieder Merkel die Schuld geben.
Ja, das ist schon mal, genau, Merkel ist schuld, schon mal sehr wichtig. Danke Merkel, auch merken auf jeden Fall. Und vielleicht nur ganz kurz noch eins dazu. Man hatte ja beim letzten Mal mit Donata Hopfen auf jemanden von außen gesetzt, ist da ein bisschen sozusagen auf die Nase gefallen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist das die Reaktion darauf, dass man doch eher sagt, wir brauchen jemanden mit Stallgeruch, wir brauchen jemanden, der die Struktur und die ja manchmal nicht so einfache Struktur der DFL kennt, mit diesen 36 Mitgliedern, die alle unterschiedliche Interessen in zwei verschiedenen Ligen haben. Also vielleicht ist das auch eben eine Reaktion auf die Vergangenheit.
Ja, und vielleicht brauchte man auch einfach wieder Leute, die Anzug tragen.
Danke Merkel für die große Umvolkung.
Schalte 04.
Der FC Schalke hat sich nach seinem Abstieg aus der Bundesliga von 8 Spielern offiziell verabschiedet. In einem Statement des Clubs gaben die Königsblauen bekannt, dass Tom Kraus, Alex Kral, Moritz Jens, Eder Balanta, Michael Frey, Jere Oronen, Alexander Schwolo und Maya Yoshida in der kommenden Saison nicht mehr für die Schalke auflaufen werden. Interessant ist allerdings, dass mit Tim Skarke von Union Berlin und Sepp Vandenberg vom FC Liverpool zwei weitere Leihspieler der Schalker noch nicht explizit verabschiedet worden sind. Wahrscheinlich wird der Bundesliga-Absteiger darauf hoffen, beide Akteure mit in die Zweitligasaison nehmen zu können. Hat eigentlich irgendjemand schon mal gesagt, dass es die stärkste zweite Liga aller Zeiten sein wird?
Ich denke ja. Denke doch, aber ich glaube, es war noch nie so zutreffend wie jetzt.
Ja, wenn nicht, zuerst gehört, wie immer bei Fußball MML Daily.
So ist es. Und jetzt freuen wir uns einfach auf das letzte große Fußballspiel in dieser Saison, aber nicht auf den letzten großen Fußball in diesem Sommer, denn die Frauen-WM, ja, die gibt es ja auch noch. Da werdet ihr von uns natürlich auch wieder bestens informiert und unterhalten werden. Also bleibt uns treu. Und jetzt wünschen wir euch erstmal einen tollen Champions League-Abend. Viel Spaß. Ja.
Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende und wir hören uns Montag hier wieder.
So ist es. In alter Frische, wie man so schön sagt. Denn das waren auch heute für euch Mike Nöcker
und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.